Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Archive sind zunächst einmal stille Orte. Die Archivalien sind sorgfältig gelagert, damit sie auch noch nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten ihre Informationen, die in ihnen gespeichert sind, freigeben. Doch wenn die Dokumente und Zeugnisse, die Filme, Zeichnungen oder Zettel ausgepackt werden, sortiert werden, wenn mit ihnen geforscht wird, wenn sie ausgestellt werden, dann plötzlich wird Geschichte konkret. In einer kleinen Reihe besuchen wir in dieser Woche hier in Fazit einige Architekturarchive. Mehr als 30 solcher Archive gibt es allein im deutschsprachigen Raum. Sie sind aktive Wissensspeicher, in denen sich das kulturelle Gedächtnis unserer gebauten Umwelt bildet und permanent weiterentwickelt. Von Schinkel bis Chipperfield. In unserer Fazitreihe hat Christiane Habermals das Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin besucht.
Am Anfang jeder großen Architektur steht die Idee. Eine hingeworfene Skizze, die die Genialität des späteren Entwurfs schon ahnen lässt. Alexander Schwarz, leitender Entwurfsarchitekt von David Chipperfield, erzählte einmal seine erste Zeichnung der James-Simon-Galerie des neuen Eingangsgebäudes der Berliner Museumsinsel sei auf einer Papierserviette der Deutschen Bahn entstanden. In ein paar Jahrzehnten wäre diese Serviette sicher ein Paradeausstellungsstück für ein Architekturmuseum. Doch Hans-Dieter Nägelke, Leiter des Architekturmuseums der TU Berlin, hat sich gegenüber grandiosen ersten Gedanken eine gewisse professionelle Zurückhaltung angewöhnt. So auch bei der wunderschönen, mit schnellem Strich von Johannes Jakobus Peter Out 1922 hingeworfenen Zeichnung einer Villa für das Ehepaar Kallenbach im Berliner Grunewald. Das Projekt, für das sich auch Walter Gropius und Alfred Meyer beworben hatten, wurde nie gebaut. Doch der Entwurf wurde wegweisend für die Moderne.
Wenn Out dazu geschrieben hätte, erster Entwurf, ja, dann würden wir begeistert sein und sagen, oh, das, was wir immer suchen bei Michelangelo und überall, ja, die erste Skizze zu irgendwas. Dann bin ich ja ein böser Skeptiker und vielleicht manchmal auch ein bisschen zynisch. Manchmal entsteht sowas ja auch hinterher.
Auch in der Architektur wird, wie in allen Künsten, fleißig am Nachruhm gearbeitet. Das kleine Architekturmuseum der TU Berlin bewahrt nicht nur echte oder vermeintliche erste Skizzen berühmter Entwürfe auf. Es gehört zu den ältesten seiner Art. Seit seiner Gründung 1885 sammelt das Museum Zeichnungen, Wettbewerbsentwürfe, Modelle, Pläne, vornehmlich der preußischen und deutschen Baukultur des 18. Jahrhunderts bis heute. Einer der jüngsten Zugänge ist der Privatnachlass des 2006 plötzlich verstorbenen Architekten Michael Musotter. Er ist einer der Favoriten von Claudia Zachariae. Die Sammlungskustodin hat ihn in den 1990er Jahren noch selbst als exzentrischen Professor an der TU erlebt. Seine Seminare, in denen er mit seinen Studenten ganze Flugzeuge auseinanderbaute, waren berüchtigt. Genau wie seine Entwürfe.
Also er hat mit Kaffeesatz gemalt und hat, wenn er sich das abends schön gemacht hatte mit Kerzen, dann hat er den Kerzenwachs über seine Zeichnungen gekleckert. Und es ist seelisch sehr tief, würde ich sagen, was er gemacht hat.
Lange war es neben Modellen vor allem Papier, das bewahrt wurde, als Rollen, in dicken Folianten gebunden oder in großformatigen Schubladen gelagert. Inzwischen wird vieles auf Datenträgern übergeben. Nicht mehr lange, sagt Hans-Dieter Nägelke, und das gesamte Schaffen eines Architektenlebens wird auf einen Stick passen. Gut für die beengten Depots, schlecht für Kaffeesatz, Kerzenwachs und die Aura des Originals. Die findet man aber noch, wenn man etwa in den kolorierten Zeichnungen des Otto Ried blättert. Mitarbeiter von Paul Wallot beim Bau des Reichstagsgebäudes, der vor allem für seine Entwürfe monumentaler Denkmäler bekannt war.
Sie sehen diese Nasen hier, ne? Diese typischen germanischen Nasen. Also man denkt ans Kyffhäuser-Denkmal und Ried ist zum Teil hocherotisch, also er ist wirklich so ein Erotomane gewesen, wo immer wieder in merkwürdigsten Kombinationen nackte Menschen, überwiegend Frauen, auftauchen, von vorne, von hinten, als überdimensionale Denkmalsfiguren. Also es ist wirklich ein spannender Nachlass.
Wie alle Architekturarchive beherbergt die Sammlung auch vieles, was nie gebaut wurde. Etwa das gigantische Reichshaus, das Otto Kotz 1920 neben den Berliner Reichstag setzen wollte. Ein 200 Meter hohes, pyramidenförmiges Hochhaus, neben dem das benachbarte Reichstagsgebäude wie Spielzeug ausgesehen hätte. Oder die kompletten Einreichungen zum Wettbewerb für die Berliner Museumsinsel, an dem sich 1883-52 der namhaftesten deutschen Architekten beteiligten. Unter anderem auch das Stuttgarter Büro Neckelmann und Schmidt.
Hier sehen Sie einen Überblick über die gesamte Insel, vor allen Dingen mit diesem, das ist ja das Besondere an dem Entwurf, mit dieser gewaltigen Kathedrale im Grunde für den Pergamon. Altar. Und dazu gibt es dieses ganz schöne Blatt.
Hans-Dieter Nägelke zieht eine großformatige Tuschezeichnung aus der Schublade. Sie zeigt eine perspektivische Innenansicht des Altarsaals. Der Pergamonaltar wird von einer riesigen, domartigen Kuppel überwölbt. Ein Saal voller historisierender Säulen, Kapitäle und Rundbögen, in dem der antike Fries quasi religiös inszeniert wird. Realisiert wurde übrigens am Ende keiner der 52 Wettbewerbsentwürfe. Wenige Jahre später vergab Wilhelm II. Den Bau des Bode-Museums als Direktvergabe an seinen Hofarchitekten Ernst von Ihne. Und bis 1930 dauerte es, bis Alfred Messels strenger, neoklassizistischer Entwurf für das Pergamonmuseum, wie wir es heute kennen, umgesetzt wurde. Die ungebaute Museumsinsel von 1883 blieb ein Gedankengebäude. Eine vergessene architektonische Vision und ein Spiegel der Ästhetik ihrer Zeit.
In unserer Fazitreihe von Schinkel bis Chipperfield hat Christiane Habermals das Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin besucht. Und morgen werden wir erfahren, welche Schätze im Archiv des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main liegen.